Liebe Fugis, es ist Samstag, der 14. Februar und wir sind wieder da mit vier frischen Themen. Marc, was hast du uns heute mitgebracht?
Markus, liebe Fugis, ich schließe mich ganz, ganz viel von Medien und Podcast Deutschland ein. Ich mache ein Winter-Olympia-Special heute, gleich mit zwei Meldungen, vielleicht anderen Meldungen, als ihr das erwartet. Es geht um die Kategorie Design, denn das Internationale Olympische Komitee hat sich mit einem T-Shirt zu Olympia 1936 bis auf die Knochen blamiert. Und es gibt einen Beitrag zum Thema Kunst und Meinungsfreiheit, nämlich von Wladislav Heraskiewicz. Der wird nämlich bei Olympia wegen seines Gedenkhelms disqualifiziert. Markus, was hast du dabei?
Ja, die Fugis wissen, dass wir keine Sportskanonen sind und kein sportliches Olympia-Special machen werden, aber wir hoffen trotzdem auf Fair Play. Ich habe den angekündigten Eisrückzug aus Minneapolis mitgebracht und den poppolitischen Widerstand auf den Streets of Minneapolis, den Bruce Springsteen leistet, als mein erstes Thema. Und das zweite Thema ist die Woche der Kritik während der diesjährigen Berlinale.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton. Mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Am Donnerstag erklärte Trumps Grenzschutzbeauftragter Tom Homan den Abschluss des Einsatzes der US-Bundesbehörden in Minneapolis und kündigte an, dass die verbleibenden Kräfte bis zur nächsten Woche abgezogen werden sollen. Gleichzeitig betonte Homan, ich zitiere, diejenigen, die behaupten, wir geben nach oder fahren unsere Massenabschiebung zurück, haben ganz einfach Unrecht, Zitat Ende. Und er bewertete den Eiseinsatz, abgesehen von einem, wie er es nannte, paar kleineren Problemen, als, Zitat, großartigen Erfolg, Zitat Ende. Homan behauptete, Minnesota sei sicherer geworden. Trump entsendete die ICE-Agenten nach Minneapolis, um Immigrantinnen ohne Aufenthaltserlaubnis aufzuspüren. Es habe, erklärt Homan, mehr als 4000 Festnahmen gegeben, aber wie viele der Festgenommenen tatsächlich gewalttätige StraftäterInnen seien, könne er nicht sagen, berichtet die ARD.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Der Einsatz der Agenten der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis endet anscheinend nach rund 10 Wochen. Die verbleibenden etwa 2000 Einsatzkräfte sollen bis nächste Woche abziehen. Insgesamt befanden sich mehr als 3000 ICE-Agenten in Minneapolis. Trump hatte tausende schwer bewaffnete und maskierte Bundesbeamten nach Minnesota entsandt. Seit dem 1. Dezember schwärmten Agenten der Einwanderungsbehörde ICE im Rahmen der, Zitat, Operation Metro, Zitat Ende, durch die Gegend, um illegale Einwanderinnen festzusetzen. Es kam zu zahlreichen gewaltsamen Zusammenstößen mit Demonstrantinnen. Zwei US-BürgerInnen wurden dabei in Minneapolis von Bundesbeamten getötet. Nach den tödlichen Schüssen auf den Krankenpfleger Alex Pretty am 24. Januar hat es auch im Lager von Trumps Republikanern teils entsetzte Reaktionen gegeben. Es war der zweite Todesfall dieser Art, nachdem ein ICE-Mitarbeiter am 7. Januar die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good in Minneapolis erschoss. Der ICE-Einsatz hat eine politische Debatte über Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde ausgelöst. BefürworterInnen verweisen auf Erfolge bei der Festnahme mutmaßlicher Straffälliger, während KritikerInnen von unverhältnismäßigen Vollzugsmaßnahmen, Missachtung lokaler Rechtsordnungen und Eingriffen in Bürgerrechte sprechen. Governor Walz bewertet den Abzug als vorsichtigen Schritt. GegnerInnen sehen darin eine zu späte Reaktion auf öffentlich sichtbare Übergriffe. Insgesamt markiert der Abzug eine Zäsur in der Debatte um Migration und Sicherheit und wirft die Frage auf, wie künftig ein missbrauchsfreier Rechtsstaat auf Bundes- und Landesebene gewährleistet werden kann. Der Bürgermeister von Minneapolis, bezeichnete den angekündigten Abzug als Erfolg der Menschen, die sich mit Protesten und anderen Aktionen gewehrt haben. Eine prominente Unterstützung erhielten die Proteste unter anderem durch Bruce Springsteen und seinen Song Streets of Minneapolis, der am 28. Januar veröffentlicht wurde. Der US-amerikanische Gitarrist und Sänger Tom Morello spielte bei Rage Against the Machine und Audioslave, veranstaltete am 30. Januar 2026 in Minneapolis ein Benefizkonzert unter dem Motto Defend Minnesota. Er arbeitete dabei zusammen mit der Punkband Rise Against und Bruce Springsteen, der am Tag des Konzerts, das um 10.30 Uhr begann und für das Ticket zum Preis von $25 erhältlich war, als Überraschungsgast vorgestellt wurde. Springsteen spielte bei dieser Veranstaltung zum ersten Mal Streets of Minneapolis live, sowie außerdem seinen Song The Ghost of Tom Joad aus dem Jahr 1995, bei dem Morello ihn begleitete. Der Song Streets of Minneapolis beginnt mit einer eindeutigen und eindringlichen Bildsprache. Through the winter's ice and cold down Nicollet Avenue verortet die Hörerin sofort in einer frostigen, gespannten Urbanen-Szene. Die Kälte, also Eis, das sozusagen die Eisagenten repräsentieren soll, ist kein wärmendes Motiv, sondern eine Metapher für Härte, Entmenschlichung und politische Verhärtung, die den öffentlichen Raum durchzieht. Nicollet Avenue dient dabei als konkreter Schauplatz, an dem private und öffentliche Konflikte sichtbar werden. Die Zeile »A city aflame fought fire and ice« setzt diesen Konflikt fort. Feuer steht für Protest, Aktivismus und moralische Unruhe, während das Eis die kalte Repression, Distanz und emotionslose Ordnung repräsentiert, für die die Eisagenten stehen. Zusammen erzeugen sie ein Spannungsfeld, in dem konkurrierende Wahrheitsansprüche und legitimer Widerstand gegeneinander antreten. Die Formulierung »King Trump's Private Army from DHS« und Guns belted to their coats suggerieren eine Verschiebung von staatlicher Kontrolle hin zu einer privaten, kampfbereiten Sicherheitsmacht. Durch die Vorstellung einer privaten Armee wird gezeigt, wie die Rechtsstaatlichkeit suspendiert wird durch rekrutierte, losgelöste Macht, die mit paramilitärischen Mitteln agiert. Das verstärkt den Eindruck, dass staatliche Gewalt nicht mehr durch rechtsstaatliche Strukturen, sondern durch eine paramilitärische, emotionslos handelnde Einheit ausgeübt wird. Dadurch wird der Zwang, also die Anwendung von Machtmitteln zur Durchsetzung von Politik und Grenzkontrollen, in Frage gestellt. Er erscheint als illegitime, äußerlich legitimierte Gewalt, die sich jenseits aller rechtsstaatlichen Prozeduren bewegt. Der Songtext hinterfragt die Vorstellung, dass staatliche Gewalt per se legitim sei und deutet eine Privatisierung von Polizeikräften an. Eine Repräsentation von Macht, die nicht mehr klar im Gesetz verankert erscheint, sondern durch politische Willkür der Trump-Administration legitimiert wird. Die anschließende Zeile »To enforce the law« or so the story goes, trägt diese Skepsis weiter. Die Offenbarung, dass offizielle Narrative oft eine bestimmte Deutung von Recht und Ordnung bevorzugen, fordert Transparenz, Rechtschaffenheitspflicht und eine nüchterne Prüfung von Fakten. Das Bildmaterial von Gewalt setzt sich mit Blood-dyed Footprints, Where Mercy Should Have Stood fort und illustriert die Folgen dieser Verhärtung. Spuren von Gewalt, an denen Menschlichkeit fehlen darf. Die Nennung der Opfer, Two Dead Left to Die on Snow-Filled Streets, Alex Pretty and Renee Good, personalisiert diesen Diskurs, wandelt abstrakte Debatten in menschliche Schicksale um und etabliert eine moralische Bezugsebene. Die Zeile, If your skin is black or brown, you can be questioned or deported on sight, macht die politische Kritik direkt rassistisch gefärbten Vollzugspraktiken deutlich und setzt diese Praktiken in den Kontext von Rassismus, also hier Racial Profiling und Diskriminierung. Der Refrain hebt die kollektive Verantwortung hervor. Oh, our Minneapolis, I hear your voice, singing through the bloody mist. Die Stadt wird zum moralischen Subjekt, dessen Stimme gegen Gewalt, Ungerechtigkeit und Ungleichheit anschwillt. In der unmittelbaren Forderung Ice out now wird ein konkreter politischer Wunsch ausgesprochen. Die Reduktion oder Veränderung der Eingriffe der Bundesbehörde ICE, verstanden als Symbol für ein kalt und emotionslos agierendes politisches System unter Donald Trump. Die wiederholte Chiffre betont dabei den Protestcharakter des Songs und dient als Mobilisierungston. Stilistisch arbeiten Symboliken von Feuer und Eis, Schnee und Blut sowie die Personifikation der Stadt zusammen, um eine moralische Spannung zu erzeugen. Die Opferfiguren fungieren als ethische Anker, die eine Rechtschaffenheitspflicht erzwingen. Die Wiederholung des Refrains verleiht dem Lied einen chorhaften Ruf nach Gerechtigkeit. So wirkt der Song nicht nur als eine Kritik an zeitgenössischem Vollzug politischer Macht und politischer Gewalt, sondern als Mahnung daran zu erinnern, wer in öffentlichen Räumen Schutz und Würde verdient. Die Textzeilen verlagern die universellen Konflikte von Macht, Sicherheit und Bürgerrechten in einen konkreten Ort, Minneapolis, und machen aus der Debatte eine lokale Erzählung mit globaler Relevanz. Die Namen der Opfer fungieren als Gedächtnisanker, um politische Verantwortung zu fordern. In der winterlichen, verschneiten Stadt werden Gewalt und Rassismus greifbar. Die Forderung Ice Now wird zu einem Ruf nach Abbau von polizeilicher und migrationspolitischer Brutalität im konkreten lokalen Kontext. Die Verbindung von persönlicher Trauer und kollektiver Politik macht Minneapolis zum Sinnbild dafür, wie BürgerInnen und Freiheitsrechte in städtischen Krisen verhandelt werden. Marc, mit Blick auf die Situation in Minneapolis und den Song vom Boss, was kann politische Popmusik heute bewirken?
Mehr denn je, will ich sagen, Markus, mehr denn je. Wir sehen an gelungenen Beispielen, wie zum Beispiel dieser Song von The Boss, wie wenn du das Momentum, deine Plattform, deine Haltung mit gekonnter Populärmusik zusammenbringst, so ein richtiges Momentum erzeugen kannst. Wir sprachen in den vergangenen Episoden schon darüber, wo wir uns Proteste angeschaut haben, mehr gewünscht haben und so. Mit dem Springsteen-Song ist, glaube ich, er ist jetzt natürlich ein älterer Populärkünstler, umso cooler irgendwie, dass er nochmal zeigt, wie es geht und wie es funktionieren kann und wie er einfach so eine Hymne für diesen Protest schreibt. Und damit, glaube ich, alle möglichen Leute abholt, auch vielleicht ein Publikum, was nicht unbedingt immer eine politisch-kritische Haltung hat, die auch The Boss irgendwie als Teil vom Rock'n'Roll-Establishment vielleicht sehen. Deswegen finde ich es cool, dass nicht nur ganz, ganz junge, progressive, vielleicht selbst von Eismaßnahmen betroffene Artists das machen. Das müssen die auch machen. Aber auch jemand wie er, der sozusagen vermeintlich zum älteren Eisen im Popgeschäft gehört und sich da komplett engagiert und eine geile Hymne raushaut. Und ich glaube, man sieht an dem Beispiel gut, wie viel Impact es haben kann. Mehr davon bitte.
Ja, und es ist so, dass unter Trump irgendwie ein neues Erblühen von Protestsongs in Amerika entstanden ist. Also vollkommen richtig, was du sagst, will ich völlig unterstreichen, dass sozusagen der Impact da sehr stark sein kann. Und gerade Bruce Springsteen als der größte Rockstar der Welt und eben Stimme der US-amerikanischen Nation hat eine Credibility, die viele andere zum Beispiel nicht haben. Also wo dann auch wirklich ein großes Publikum zuhört und das Moment zwischen Patriotismus und Christentum. Weil das sind natürlich ganz wichtige Dinge, die auch die Trump-Administration prägen, und darauf hat Jens Balz in der Zeit sehr schön hingewiesen, dass er sagt, dass er als Patriot und gläubiger Christ spricht, aber genau denjenigen das vorhält, also Trump und auch dann jemand wie J.D. Vance und so, dass sie eigentlich diese Werte der Mehrheitsgesellschaft als Patrioten und Christen permanent verraten. Und das ist eine Kritik, die, glaube ich, wirklich in die Mehrheitsgesellschaft zielen kann, in die Mitte der US-amerikanischen Bevölkerung, und dass manch andere eben, die, sagen wir mal, vielleicht wie NoFX, Minnesota Nazi ist ein großartiger Song, aber eben dann die Subkultur erreicht, im Vorgarten bleibt und nicht so sehr Menschen motiviert, sozusagen, auch die sich dann eben als Christenpatrioten verstehen, aber vollkommen schockiert sind von dem Eisansatz und von den Zuständen in Minneapolis, dann überlegen, okay, haben wir ein Problem mit Trump? Hat MAGA ein Problem? Wie können wir reagieren? Ich glaube, das ist ein ganz schöner Case, das zu sehen, gerade auch, wenn man andererseits sieht, dass bei Lanz etwa von einem AfD-Vertreter und einem der CDU nahestehenden Politikberater durchaus gesagt worden ist, nicht, dass man ICE in Deutschland haben wollte, aber schon ein Verständnis dafür gezeigt worden ist, dass es ein härteres Durchgreifen bedarf. Und schon in der AfD, in der Fraktion, gibt es immer mehr Stimmen, dass das eigentlich gar nicht so verkehrt ist, wenn es auch eine Sondereinsatzgruppe geben würde, die sich um diese Themen kümmern würde. Und da sieht man, wie nah die Situation, also die Zustände doch sind und wie schnell etwas wandeln kann, was dann vielleicht fern weg scheint, aber dann doch auch näher an uns zu sein scheint, als wir denken.
Absolut. Wir kommen, glaube ich, von autoritär konservativen Träumen zu dem Winteralbtraum. Markus Fugis, halb Deutschland vergammelt auf den TV-Sesseln, glotzt die Winterolympiade nonstop. Mir läuft's dabei kalt den Rücken runter, vor allen Dingen wegen zwei Meldungen. Die erste davon will ich jetzt mit euch besprechen, denn das IOC blamiert sich mit einem T-Shirt zu Olympia 1936.
Die neuesten Trends, Innovationen und Aufreger. Design.
Es gab viele Meldungen dazu. Ich will ein kurzes Zitat aus der Tagesspiegel-Meldung dazu bringen, weil ich das so schön pointiert finde. Ich zitiere: Der neue heiße Scheiß im Online-Shop des Internationalen Olympischen Komitees ist bereits ausverkauft. Es handelt sich um ein T-Shirt für 40 Euro, auf dem die 5 Olympischen Ringe, ein Athlet mit einem Lorbeerkranz sowie das Brandenburger Tor abgebildet sind. Das offizielle Plakat der Olympischen Sommerspiele 1936. Beworben wird das Produkt als Herren-T-Shirt Olympisches Erbe der Olympischen Spiele 36 in Berlin in der Farbe Natur. Es könnte genauso gut Nazi Games heißen. So lautet der Begriff, unter dem die Spiele von 36 weitgehend bekannt sind. Zitat Ende vom Tagesspiegel. Es ist natürlich unumstritten, dass die Spiele in Berlin 1936 und damit natürlich auch die teilnehmenden Athletinnen und Athleten zu Propagandazwecken missbraucht wurden. Das ist und bleibt die Essenz von Olympia 36. Und es ist jetzt bei diesem T-Shirt-Merchandise-Artikel auch davon auszugehen, dass die große Mehrheit der Trägerinnen und Träger des Shirts das nicht kritisch damit auf die Nazi-Propaganda aufmerksam machen will. Es gibt viele Kritikerinnen, darunter auch Clara Schädlich, sportpolitische Sprecherin der Grünen in Berlin. Die hält den Verkauf ohne jeden historischen Kontext oder kritische Einordnung für unangemessen und problematisch. Das hat sie noch nett ausgedrückt, finde ich. Vor allen Dingen, weil solche Fanshirts normalisierend oder verherrlichend wirken könnten. Es gibt richtig viele Social-Media-Reaktionen von geschmacklos bis geschichtsvergessen, was ich total verstehe. Ich finde, die Debatte fällt in eine Zeit, wo wir sowieso gerade immer wieder über die Verantwortung von Veranstaltern sprechen. Hier bei Fugengold über Konzertveranstalter schon gesprochen haben. Wir haben schon über die FIFA gesprochen. Viele internationale Institutionen werden hier für historische Erinnerungskultur oder politische Sensibilität bewertet werden sollten. Es gibt jede Menge alte Verbote oder von politischen Symbolen bei Sportsevents. Es geht um Sport und Politik, um Symbolik. Und das IOC konkret steht jetzt eben in diesem Spannungsfeld zwischen Kommerz, ihrer Markenführung sozusagen, wie verkaufen wir unsere Tradition, unser Heritage. Sie haben natürlich einen Anspruch an Neutralität, an Universalität, den sie auch immer wieder das ist die zweite Meldung, die ich nachher verlese, im Anspruch an die teilnehmenden Athletinnen und Athleten formulieren. Und die haben natürlich auch in dem Zuge so eine Art von Verantwortung für Erinnerungskultur. Also als Designer gucke ich mir dieses T-Shirt an als komplette Katastrophe, weil wir sprachen schon öfter drüber, dieses Design nie neutral ist. Gerade so ein Motiv, so ein Poster dann, was man neu auflegt als Merchandise, trägt natürlich Deutung, Emotion und Bedeutung in sich natürlich. Und das wird durch eine nicht kontextualisierte Reproduktion natürlich völlig neu bewertet. Ist das jetzt ein zeitgeschichtliches Zeugnis? Ist das ein ästhetisches Objekt? Verklären wir hier irgendwie ein Propagandainstrument wie dieses alte Poster? Und dadurch, dass Design eben auch zwischen Ästhetik und Narration, aber auch Geschichte agiert, schafft das auch wieder Erinnerung und politisiert oder eben entpolitisiert historische Bilder. Und ich finde, hier ist ein ganz klarer Fall. Es gibt keine klare Kontextualisierung, zumindest von Anfang an. Ich habe mir den Shop auch angesehen. Da gibt es dieses Motiv und das T-Shirt immer noch zu sehen. Ich verlinke das natürlich nicht, aber es steht zwar auf Ausverkauf, aber man kann es immer noch sehen. Und das ist definitiv so eine Art ästhetische Verklärung oder zumindest das Verschweigen von so einer NS-Propaganda, die dahinter steckt. Für mich jetzt keine Schmähkritik gegen das IOC natürlich, aber ein deutlicher Hinweis darauf, wie wichtig es ist, verantwortlich mit Design umzugehen. Vor allen Dingen, wenn es sowas um Geschichte, Macht und Publikum zusammenkommt, gerade wie jetzt. Markus, für dich, du hast es auch gesehen. Wie bewertest du dieses T-Shirt und den Umgang vom IOC damit?
Ich finde, dass erstmal nichts in der Gesellschaft ist unpolitisch. Es gibt keinen unpolitischen Raum in der Gesellschaft. Das ist ein totales Missverständnis. Und wir werden gleich nochmal darüber sprechen, deshalb werde ich das jetzt hier noch nicht ausführen. Es gibt sozusagen die Vorstellung, Sport sei etwas Unpolitisches. Das ist der größte Unsinn der Welt, so etwas zu behaupten, an so etwas zu glauben. Und so kann man Sport nicht betrachten. Sport ist ein Spiegel der Gesellschaft. Sport zeigt Abgründe der Gesellschaft. Sport zeigt Grenzerfahrungen der Gesellschaft und so weiter. Und ich finde, dass dieses Design-Thema, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, das du ausgesucht hast, weil das halt so klar macht, wie egal eine gesellschaftliche oder eine weltgesellschaftliche Verantwortung ist, wenn es darum geht, und das ist jetzt der Punkt, die eigene Marke zu vermarkten mit Merchandise zu dem großen Event, die Olympischen Spiele. Und man denkt, alle sind entweder die Couch-Potatoes zurückliegen und dann irgendwie den Sport suchten, dann nochmal die 5. Tüte Chips holen oder das 12. Bier aufmachen und dann Schlünd, Schlünd, irgendwie so scheiße schreien, weil irgendwelche Spitzensportlerinnen eine Medaille holen und wir denken, wir haben die Medaille mitgeholt, indem wir motiviert waren, begeistert waren und so weiter. Also nichts gegen Menschen, die sportbegeistert sind und Sport gerne schauen, darum geht's mir nicht. Aber dieses Moment einer dieser Überidentifikation, die dann auch nur zu einem unnötigen Nationalismus und Patriotismus beiträgt, der legitimiert wird damit, auch gefördert wird, auch so dieses, das Fairplay, der Kampf der Nationen, im Endeffekt ist mal die Welt jetzt nicht so, Hauptsache dabei sein, alle stehen aneinander, wir freuen uns über schöne Dinge, es ist immer etwas Kompetitives, es hat immer was mit Nationalismus zu tun und so weiter. Und diese Selbstvergessenheit, diese Ignoranz des IOCs, wie von der FIFA und so weiter, um die eigene Marke zu kommunizieren, die eigene Marke zu stärken, auf das Markenkonto einzuzahlen. Das finde ich unverantwortlich in dieser Form. Ich finde es auch unverantwortlich, dass da kein reflexiver, bewusster Umgang mitkommt. Und ich weiß schon, dass ganz viele jetzt wieder so stöhnen würden. Ist wieder so übertrieben. Ihr überzieht's wieder so, Jungs. Man kann aber auch überall das Schlechte der Welt sehen. Ja, weil die Welt ist scheiße. Die Welt ist am Arsch. Und man kann überall das Schlechte finden, weil es halt da draußen ist. Und insofern ist das für mich nicht schockierend im Sinne von unerwartbar gewesen, sondern es ist mal wieder die Bestätigung, wie ich die Blindheit, die Ignoranz und die grandiose Selbstüberschätzung des professionellen Sports erlebe, das nicht nur bei den Olympischen Spielen, das nicht nur beim Fußball, sondern beim Spitzensport generell.
Markus, du würdest nichts mehr mit deiner Karriere als Live-Kommentator, aber dafür bist du Podcaster. Wir kommen von der Flimmerkiste Olympia zu der großen Leinwand.
Liebe Fugis, es ist Berlinale. Ich hoffe, wenn ihr die Möglichkeit habt, dass ihr dort seid, euch so viele Filme wie möglich anschaut, dass ihr eine gute Zeit dort habt. Es gibt aber etwas, das sich die Woche der Kritik nennt. Das gibt es seit 2015 im Rahmen der diesjährigen Berlinale. Das ist ein Begleitprogramm. Und in diesem Jahr geht es Streit und Debatten prägen unsere Kulturen und Gesellschaften wie kaum ein anderes Element des Alltags, der Identitätsbildung und der politischen Dynamik. Das ist das Fokusthema der Woche der Kritik. Doch, fragen die Veranstalterinnen der Woche der Kritik, wie lassen sich die sogenannten Frontlinien überwinden, die Debatten und sozialen Verhältnisse durchziehen? Wie können Individuen und Gruppen überhaupt für ihre Interessen einstehen? Es geht also bei der Woche der Kritik um politische und gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, deren Folgen das Leben vieler Menschen unmittelbar prägen.
Geschichten, die vereinen und trennen. Kino.
Frontlinien sollen also überwunden werden, Dialogräume sollen geschaffen werden, Machtstrukturen sollen transparent benannt werden, Rollen sollen hinterfragt werden, konkrete Zugänge zu Teilhabe und Ressourcen sollen offengelegt werden. Das ist ein Ansatz, ein Anspruch der Woche der Kritik, die wie gesagt seit 2015 gibt, das Begleitprogramm zur Biennale. Denn politische Aushandlung ist für die Veranstalterin kein neutraler Prozess, sondern erfordert gezielte Gegenmachtstrategien, institutionelle Checks und eine veröffentlichte Debattenchronik, die Erfolge, Rückschläge und Lernprozesse sichtbar macht. Um diesen Themenschwerpunkt widersprechen, Grenzen und Potenziale von Streitkultur geht es in der diesjährigen Woche der Kritik während der Berlinale. Die Woche der Kritik ist eine vom Verband der deutschen Filmkritik initiierte Reihe, die es seit, wie ich schon sagte, 2015 gibt. Zentraler Fokus in diesem Jahr für das Thema Widersprechen ist der Nahostkonflikt, der als Konfliktstoff dient, um Debatten über Reden, Debatten, andere Formate, Filmsichtungen, Filmgespräche, Künstlerinnengespräche und so weiter zu führen. Das Kino wird als Ort betrachtet, das Diskussionen anstoßen oder auch für Agitation missbraucht werden kann. Die Berlinale zeigt dabei die Spannungen auf, die diese Streitkultur erzeugen kann. Aber eins macht die Woche der Kritik klar, Politik gehört zum Kino. Die Woche der Kritik versucht seit Jahrzehnten politische Debatten offen zu halten und zu zeigen, dass eben Film mehr ist als ein Seherlebnis, als ein Kunsterlebnis, als ein ästhetischer Raum, sondern Film ist immer ein Moment einer politischen Debattenkultur, einer politischen Reflexion, auch in dem Moment gerade der Wahl der ästhetischen Mittel, der figuralen Darstellung, des Verhandelns von Themen. Und dazu gehört eben auch, und das ist ja auch ein Wesenssucht der Filmkritik, immer gewesen, unterschiedliche Perspektiven anzulegen, die zu Kontroversen fühlen. Und es gibt so viele Skandalfilme oder Filme, die große gesellschaftliche Debatten ausgelöst haben. Und darauf bezieht sich die Woche der Kritik. Und sie sucht die Grenzen und Potenziale von Streitkultur. In diesem Jahr versucht sie wieder so sich als gezielter Versuch zu verstehen, die Berlinale eben nicht nur als Filmfest, sondern als Labor für demokratische Diskussionskultur mit dem Fokus Streitkultur zu positionieren. Indem sie den Nahostkonflikt als zentrales Thema setzt, schafft sie einen klaren thematischen Rahmen, der die Berlinale in eine Debattenplattform verwandelt, statt sie ausschließlich auf eine Filmschau und ein Celebrity-Event zu reduzieren. Und es wird ja gerade sehr viel diskutiert. Wo steht die Berlinale? Hat sie noch eine Bedeutung? Neben Cannes, neben Venedig, mit den anderen internationalen Filmfestivals, ist es einfach noch das große Ding, ja oder nein? Berlinale zählt zu den Top-3-Festivals, ist zwar nicht so groß wäre wie Cannes und Venedig, aber sie ist eine ganz wichtige Größe. Und deshalb ist dieser Ansatz, der hier verfolgt wird, sehr wichtig. Die Auswahl der Formate, Vorträge, Debatten, Public Viewings, Diskursworkshop und so weiter, bietet konkrete Gelegenheit, etablierte Deutungslinien zu hinterfragen und widersprüchliche Perspektiven sichtbar zu machen. Der Fokus auf Kontroversen als produktive Streitform adressiert das Problem, dass Festivaldiskurse oft zu Oberflächenbewertungen neigen. Hier wird gezielt nach Tiefe und Kontext gefragt bei der Woche der Kritik. Die Teilnahme internationaler AkteurInnen, wie der schwedische Found-Footage-Film von Göran Hugo Olsen, illustriert zudem, wie transnationale Perspektiven Debatten bereichern und eindimensionale kulturelle und politische Narrative dekodieren können. Gleichwohl bleibt fraglich, ob die Woche der Kritik eine dauerhaft verankerte Institution der Kritik ist oder vornehmlich jährlich punktuelle Höhepunkte liefert, die nach dem Festival wieder in den Hintergrund treten oder komplett vergessen werden. Die kritische Mechanik des Formats hängt stark von der Transparenz der Moderation, der Offenheit der Moderationsleitlinien und der Bereitschaft der Teilnehmenden ab, sich auch unbequemen Fragen zu stellen. Michael Mainz gibt daher in der Taz vom 12. Februar zu bedenken, ich zitiere ihn wörtlich, gerade das Festivalkino erweist sich oft als ideologisch simpel, rennt gerne offenen Türen ein und bestätigt ohnehin vorhandene liberale Positionen. Zitat Ende. Ein scharfes Augenmerk müsse zudem darauf liegen, wie inklusiv die Teilnahme tatsächlich ist. Werden repräsentativ diverse Stimmen aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen authentisch vertreten oder dominieren etablierte KritikerInnen? Die Bereitschaft, Unklarheiten, Missverständnisse und Provokationen offen anzusprechen, statt sich hinter kurzen Online-Statements zu verstecken, etwa bei X, ist entscheidend dafür, ob die Woche der Kritik als nachhaltiger Lern- und Veränderungsimpuls wirken kann. Insgesamt lässt sich festhalten, aus meiner Sicht zumindest, dass die Woche der Kritik eine sinnvolle, notwendige Kollision von Filmkultur und politischer Debatte darstellt, deren Potenziale sich erst durch konsequente Struktur, transparente Moderation und eben nachhaltige Nachbereitung über das Festival hinaus wirklich entfalten lassen. Die Frage lautet daher für mich, was können die Veranstalterinnen der Woche der Kritik konkret dafür tun, dass die Diskussion der Woche der Kritik nicht nach dem Festival verklingt, sondern dauerhaft in die Filmkritik und in die Kulturdebatten hineinwirkt. Ein besonders scharfes Augenmerk muss dabei darauf liegen, wie schnell sich diese Debatten zu einer exklusiven Kritik-Elite-Kultur von Seiten des Journalismus, der Filmschaffenden und der Wissenschaftlerinnen verfestigen, die abseits öffentlicher Zugänge und verschiedener Perspektiven in der Wahrnehmung verengt bleibt. Genau hier liegt für mich eine zentrale Prüfung für die Legitimation der Woche der Kritik als breitenwirksamer Lernprozess statt als elitäre Selbstbestätigung. Marc, meine Frage an dich. Wenn man eben die Woche der Kritik produktiv gestalten soll, wie lässt sich dann sicherstellen, dass Frontlinien überwunden werden, statt neue Fronten zu schaffen, eben im Sinne einer elitären Sicht, die Diversität ausschließt, die nur selbstreferenziell sich um sich selber dreht und im Endeffekt nur naja, die eigene Bestätigung für die Wichtigkeit des eigenen Formats, der eigenen Branche ist, aber im Endeffekt nicht wirklich Ideen liefert, wie gesellschaftliche Debatten, kontroverse Debatten in unserer Öffentlichkeit, gerade beim Thema des Nahostkonflikts, verloren gehen oder in Selbstreferenzialität verpuffen.
Ja, das ist natürlich ein spezielles Thema, würde ich fast sagen, ein Nischenthema. Ich glaube, dass beides Bestand haben kann und auch muss. Ich finde, es darf auch, selbstreferenziell klingt nach Irrelevanz. Ich weiß nicht, ob welche Relevanz da im Detail dahinter steckt. Ich glaube, es darf Dinge geben, die sich losgelöst von aktuellen Diskursen um ihre Nische drehen, die vergeistigt sein können, die vermeintlich elitär sein können. Ich glaube, das ist wichtig, dass du in manchen Nischen ganz, ganz explizit in die Tiefe gehen kannst, dich da im Expertentum verlieren kannst und dann langfristig natürlich andere Insights gewinnst. Und gleichzeitig finde ich, dass du bei einem Medium wie, wir sprechen über Kinofilme, über Massenmedium, über Kunstform, ich bin voll bei dir, was du zum Sport sagtest, nichts ist unpolitisch, implizit oder explizit ist auch die Kunstform Film hochpolitisch. Und dann muss der Spagat eben geschaffen werden zwischen, okay, wir sind in unserer Bubble, wir verlieren uns vielleicht in Nerd-Talk, in Tech-Talk, in keine Ahnung. Und gleichzeitig müssen wir aber das große Ganze bei einem Publikumsmedium und Massenmedium im Blick halten. Und das sind vielleicht zwei getrennte Diskussionen, da gibt es Schnittpunkte. Ich finde, das muss beides möglich sein. Du musst dich in die Tiefe reinnörden können und aus Liebe zu deinem Medium, zu dem wirklich ganz, ganz tief reinsteigen können und trotzdem das große Ganze darfst du natürlich nicht aus den Augen verlieren und man kann sich nicht vonschreiben, also du musst dich dazu verhalten und irgendeine Haltung auch zeigen, sonst wird es irrelevant, nicht im Detail, sondern in der Haltungslosigkeit.
Absolut, man muss sehen, was die Berlinale von der Woche der Kritik möchte, denn es ist limitierter Zugang. Manchmal kann nur 20 Leute teilnehmen von außen und das ist natürlich dann so ein exklusiver Bereich, wo du sagen kannst, wo ist der Mehrwert? Warum nicht in den großen Kinos? Warum nicht Support vor wirklich mehreren hundert Leuten, dass man zumindest eine Möglichkeit hat, die Stimme des Publikums zu hören? Und dann zu sagen, natürlich ist auch so ein interner Talk wichtig. Es gibt ja so viele natürlich wissenschaftliche Tagungen, die intern laufen, wo man dann sozusagen versucht, dann in der Wissenschaftskommunikation das Wissen nach außen zu tragen. Das ist sozusagen nicht mein Punkt gewesen mit der Elitenkritik, sondern eher dafür, was sind Transferleistungen hin zu denen, die primär Film tragen. Und das sind nicht die Kritikerinnen, das sind nicht diejenigen, die Filmwissenschaftlerinnen sind, die immer so für exklusiv für sich das Wissen über Film vereinnahmen wollen oder das richtige Wissen und dann halt so mit dem Gestus auftreten, die Zuschauerin belehren zu wollen, aufklären zu wollen und sich so hierarchisch drüber fühlen, so als die Seher, sondern wie können wir Publikum empowern, diese Ideen und Diskurse selber in die Auseinandersetzung mit Filmen zu führen, wenn sie Lust darauf haben und nicht nur sagen, ich will unterhalten werden, ich will irgendwie staunen, ich will begeistert werden, ich will emotional ergriffen werden, was ja alles völlig legitime Nutzungsmethoden sind. Es gibt ein schönes Magazin bei der Woche der Kritik. Wenn ihr auf die Webseite geht zur Woche der Kritik, kann ich euch das sehr empfehlen. Das Magazin ist online, frei verfügbar, müsst ihr nicht kaufen. Da könnt ihr nochmal Debatten und Diskurse nachsehen. Aber mir fehlt ein bisschen diese Transferleistung und wirklich die Gedanken über Transferleistung über den Circle der Berlinale hinaus.
Sehr schöner Beitrag. Wir steigen nicht in weitere Details hinab, sondern wir steigen mit der zweiten winterolympischen Meldung hinab in den Hades. Ein Thema, was sich um Kunst und wahrscheinlich auch Meinungsfreiheit dreht. Wladislaw Heraskiewicz wird bei den Olympischen Spielen wegen seines sogenannten Gedenkhelms disqualifiziert. Gleichzeitig kriegt er von Selenskyj dann aber den Friedensorden.
Ein Blick auf die Werke und Ausstellungen, die gerade für Gesprächsstoff sorgen. Kunst.
Viele Zeitungen haben sich damit beschäftigt. Ein kurzes Zitat aus der Taz, was ich auch schön fand und deswegen mitgebracht habe. Ich zitiere: Für den ukrainischen Skeletonfahrer Heraskiewicz sind die Olympischen Spiele in Italien zu Ende. Am Donnerstag wurde er vom Internationalen Olympischen Komitee disqualifiziert. Heraskiewicz hatte sich geweigert, einen Helm mit Bildern ukrainischer im Krieg gefallener Athleten abzulegen. Über diesen Skandal wurde in die Ukraine sogar die russischen Angriffe zur Nebensache. Ebenfalls am Donnerstag zeichnete Präsident Volodymyr Zelensky Heraskiewicz mit dem Friedensorden aus. Zitat Ende. Was ist passiert? Ihr habt es gerade schon mitbekommen. dieser ukrainische Skeleton-Athlet wollte bei Olympia dieses Jahr einen Helm tragen. Der Helm war bemalt, geairbrushed, glaube ich, mit Porträts von einem Krieg getöteten ukrainischen SportlerInnen. Ein Erinnerungsstück, ein Artwork auf dem Kopf, als Gedenkhelm, wie der genannt wurde. Es gab dann ein Verbot bzw. eine Ansage vom IOC, dass im Wettkampf das Ganze nicht zulässig sei. Es gibt da so ein Neutralitäts- und Regelargument. Raskiewicz kündigte an, er macht es trotzdem. Er riskiert die Sanktion. Für ihn ist das Ehrensache, die gefallenen Athletinnen zu ehren. Und dann wurde er disqualifiziert und ausgeschlossen, weil er auf diesem Helm bestand. Die Folge wurde natürlich politisch und groß diskutiert, auch in den Medien, unter anderem im Deutschlandfunk, dass Präsident Selenskyj eben Herr Raskiewicz direkt den Orden für Freiheit verliehen hat im Anschluss daran. Die Taz wertet das als moralischen Tiefpunkt, kritisiert die IOC-Argumentation, es sei nicht politisch. Und das knüpft natürlich auch an das, was ich eben meinte mit dieser eigenen mit dem eigenen Merchandise. Und das ist eigentlich das Thema. Der Aufhänger ist natürlich die IOC. Aber im Großen und Ganzen will ich auch mit dir, Markus, eher über die Verantwortung von Veranstaltern und Großveranstaltern, die sich ja auch als Marke inszenieren, sprechen. Weil für mich ist dieser Helm an sich mit diesen Porträts erstmal ein Artwork. Das ist ein kommunikatives Statement. Das ist eine visuelle Signatur von Athleten. Da ist sonst natürlich Marketing, Markenwerbung drauf. Auch wichtig zu wissen, was hier sozusagen verdrängt wurde. Stattdessen ist es jetzt nicht so, dass die Olympischen Winterspiele ihre eigenen Botschaften drauf haben oder so, sondern es ist eine verlorene Werbefläche. Und ja, wenn dann jemand damit trauert oder dem gedenkt, dann wirkt dieses Neutralitätsargument für mich hier sehr selektiv. Also IOC beruft sich auf Neutralität im Wettkampf und hat, ich habe es vorhin erzählt, natürlich parallel zu den Winterspielen so aufgeladene historische Symbolik als Merchandise verkauft mit dem Poster von Berlin 1936. Dahinter steht für mich, und das ist das eigentlich größere Thema, ein großer Fokus auf Einzelnen statt auf den Strukturen oder den Leuten, die es veranstalten und sozusagen das große Ganze im Blick haben. Es ist auch wahnsinnig leicht, einzelne Athletinnen dann zu sanktionieren, Großevents konsequent auf Propagandafragen oder Menschenrechtsfragen zu binden, scheint deutlich komplexer oder schwieriger oder vielleicht scheinbar einfach nicht machbar. Also das ist das, worüber ich sprechen will. Wir haben irgendwie Mega-Events und die sind zu so einer Art Image-Maschine geworden. Es werden regelmäßig große Sportevents kritisiert, dass sie Regierungen oder Regimes reinwaschen, Kritik überstrahlen. Es gibt dafür extra diesen Begriff Sportswashing. Das war in Beijing mit 2022 schon so. Da geht es um Festspiele oder ich glaube auch Olympische Spiele in Russland waren das. Es geht um Fußball-WM in Katar, wo einfach da damals zum Beispiel Arbeitsmigrantinnen unter schlimmsten Bedingungen gebaut haben. Ich sehe diese Diskussion um den Helm als Bildträger hier ja sozusagen als kleinen Gipfel von einem Eisberg, der ganz, ganz groß ist und wo immer Institutionen Moral neutralisieren können, wenn es ihnen passt und auf die kleinen Athletinnen oder Teilnehmenden im Zweifelsfall das Ganze abwälzen können. Deswegen, Markus, die Frage an dich, glaubst du denn, gehen wir in diesem Jahr in 2026 in eine Phase oder sind wir schon in einer Phase, in der so Großinstitutionen Neutralität nur noch als Marke verkaufen und Kritik dann nur noch als Störung behandelt wird? Oder wie können wir uns eigentlich wehren, ohne dabei in so einem Symbolkampf stecken zu bleiben?
Das ist ein super Beispiel, das ist eine super Fokussierung. Ich halte das wiederum für komplett verantwortungslos, weil die Idee der Neutralität hat mit dem Sport nichts zu tun. Das ist eine Ideologie des Sports, eine Ideologisierung des Sports, dass wir sozusagen vielleicht auch eine gesellschaftliche Utopie im Sport finden. Das heißt ja auch im Fußball 11 Freunde. Was für ein Bullshit. Aber sieh schon, die Ideologie von Freundschaft, dem fairen Kampf, das sportliche Geschehen, also geh fair und sportlich miteinander um und so weiter. Das prägt ja auch Lernprozesse, Sozialisation und so weiter, dass man irgendwie Werte mitbekommt, Moral mitbekommt, Haltungen mitbekommt und man versucht es hier immer durch dieses Neutralisierungsmoment, genau das, was du sagst, Kritik, eine differenzierte Weltwahrnehmung draußen vor der Tür zu lassen und zu bestrafen. Also dass der ukrainische Sportler das macht, da hatte meinen allergrößten Respekt vor. Meinen allergrößten Respekt, weil natürlich für einen Spitzensportler, und gerade wenn du jetzt überlegst in der Ukraine, dieses ganze kriegerische Geschehen, was ja nicht aufhört, was nicht vorbei ist und so weiter, das ist so ein wichtiges politisches Symbol und hat meinen allergrößten Respekt dafür. Normalerweise finde ich, dass wir haben das in Katar gehabt, die deutsche Nationalmannschaft, wir haben es ja besprochen. Und immer diese symbolischen Gesten und ist die Frage, ja, macht man das, weil man wirklich überzeugt ist, weil man wirklich damit etwas verändert, weil man Impact auf die Fans nimmt oder ist es eben dieses, naja, durch eine symbolische Geste erhöhe ich meinen Markt, sehe, schau und meinen Moralwert. Und das ist etwas, was mich eher wundert, so dass ich sage, warum haben das nicht mehr SportlerInnen gemacht? Warum gibt es da nicht mehr Solidarität? Ich meine, dieses, wenn man sich das anschaut, dieses Geschreie beim ESC, der Antisemitismus, der beim der Antizionismus, der im CSD geübt wird. Also wenn hier die Teilnehmerin aus Israel teilnehmen wird, dann hören wir auf, dann machen wir nicht mehr mit und so weiter. Boykottaufrufe noch und nöcher. Und das soll ja auch, Politik soll ja außen vor gelassen werden beim ESC. Und das ist genau das, was du sagst. Das Feigenblatt der Neutralität ist, um Diversität zu töten, abweichende Meinungen zu canceln und Menschen zu bestrafen und zu stigmatisieren, weil das ist natürlich das Ziel. Und dann markiert man den ukrainischen Sportler als schwierig, als nicht angepasst, er bricht die Regeln des Sports, er setzt sich drüber und er kriegt ganz vieles soziales Labeling, was negativ ist und ganz viele auch Sportbegeisterte werden diese Negativität entgegenstellen, weil dann kommt schon mal wieder so, warum macht er denn unseren schönen Sport kaputt? Und ich weiß noch, dass ich 2013 habe ich eine Veranstaltung in Stuttgart gemacht mit den Grünen zusammen über Homosexualität im Fußball. Und da war, also aus den, da waren so natürlich viel Publikum im Rathaus und es kam immer wieder, wollt ihr den Sport schon wieder kaputt machen, seltsam reden. Und ganz oft war das natürlich Homosexualität etwas war, was in den Fußball nicht gehört. Und das spiegelt natürlich ganz viel gesellschaftliche Gülle wider. Und eigentlich soll es doch auch neutral und Fairplay und so hinterher. Eine Riesenlüge, ein Riesenverblendungszusammenhang, der einfach noch viel mehr aufplöppen müsste, wie an diesen Stellen. Also ich finde das ein super Beispiel, das du mitgebracht hast, um diese Verlogenheit zu zeigen.
Ja, ich finde deine Empörung sehr, sehr gut, sehr gelungen da, auch wenn wir viele Sportfans vielleicht vor den Kopf stoßen. Allen anderen Fugis könnte ich sagen, ihr müsst ja nicht den Gedenkhelm, ihr könnt ja auch den kritischen Denkhelm oder den Boykotthelm für solche Sachen aufziehen. Wir ziehen jetzt den Wochenendhelm auf. Liebe Fugis, wir sind nächsten Samstag wieder für euch da. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns auf nächste Woche und
bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag. Überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.